Vielen Dank für das Lobpreisteam. Ja, ihr Lieben, lass uns doch für die Textlesung heute einmal aufstehen. Ich finde das immer so eine gute Haltung dem Wort Gottes gegenüber. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht geschrieben, dass Jesus sagte seinen Jüngern: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Amen. Dürft euch gerne widersetzen. Nachdem Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, nachdem er wieder auferstanden ist, da ging er nicht direkt zurück in den Himmel, sondern er verbrachte noch einmal 40 Tage ganz intensiv mit seinen Jüngern. In diesen 40 Tagen, da konzentrierte sich Jesus darauf, seinen Jüngern klarzumachen, was ihr Auftrag hier auf dieser Welt sein würde. Er sagte ihnen: Ich gehe jetzt dann weg. Ich werde jetzt dann nicht mehr hier sein auf dieser Welt. Aber ihr werdet hier bleiben. Und ihr werdet mich vertreten. Ihr werdet meine Stellvertreter hier auf dieser Erde sein. Ihr werdet Zeugen für mich sein, wie wir das lesen hier in diesem Bibeltext, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Spannend ist ja, dass Jesus seine Jünger nicht darum gebeten hat, seine Zeugen zu sein. Oder dass er sagte: Bitte werdet meine Zeugen. Oder sie aufforderte: Werdet meine Zeugen. Sondern er sagte: Ihr werdet meine Zeugen sein. Sobald ich weg bin von dieser Welt, seid ihr an meiner Stelle Zeugen der Wahrheit. Und wisst ihr, das gilt auch für uns, die wir heute Morgen hier in der Viva-Kirche in Zürich sitzen. Jesus sagt uns, der würde jetzt hier nicht zu uns sagen: Ihr werdet meine Zeugen sein, sondern wir sind bereits seine Zeugen. Seit dem Moment, wo der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, ja, sind wir Zeugen von Jesus Christus. Und deswegen wird das heute Morgen jetzt auch nicht eine Predigt so im Sinn von: Werde zu einem guten Zeugen oder werde zu einem Zeugen von Jesus Christus. Nein, wenn du ein Jünger von Jesus bist, dann bist du sein Zeuge hier auf dieser Welt. Die Frage ist einfach: Bist du ein guter Zeuge von Jesus oder bist du ein schlechter Zeuge von Jesus? Aber ein Zeuge bist du. Na, die Frage ist: Bist du ein wahrhaftiger Zeuge oder bist du ein falscher Zeuge? Die gibt es ja auch. Wahrscheinlich geht es euch in diesem Punkt so wie mir. Ich war in meinem Leben schon beides. Ich war sowohl schon ein guter Zeuge, schon sehr oft, denke ich, ja, habe ich das gut gemacht, aber leider war ich schon sehr oft auch wirklich ein schlechter Zeuge. Als ich 18 Jahre alt war, da kam ich zum Glauben an Jesus Christus. Und ich sage euch, damals brannte dieses Feuer für Jesus in meinem Herzen. Ich wollte der ganzen Welt erzählen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Als ich 20 Jahre alt war, da musste ich, wie viele Männer unter uns, ins Militär, in die Rekrutenschule. Und ja, ich brannte damals so sehr für diesen Jesus, dass ich so einen großen grünen Fisch in der Kaserne ans Anschlagbrett ranmachte. Ne? Und das hat mich natürlich sofort stigmatisiert. Alle sagten: Ja, der Hässler, das ist dieser Christ. Ne? Das hat damals, hat mir das viele Augenrollen eingebracht wahrscheinlich und auch ein paar frotzlige, böse Kommentare, aber es hat mir auch richtig viel gute Gespräche eingebracht. Ja, ich war damals ein guter Zeuge für Jesus. Gleichzeitig war der alte Hässler immer noch sehr stark in mir vertreten. Na, ich war ja noch nicht so lange gläubig. Und ja, bald war ich in unserer Kompanie, war ich Teil der Kiffertruppe. Ja, wir, diejenigen, die da immer in den Pausen hinter den Busch gingen. Ich war eigentlich immer, wenn wir Ausgang hatten, war ich meistens betrunken. Und ich legte mich sogar auch oft mit meinen Vorgesetzten an, mit diesen Korporälen, die da nur ein Jahr älter waren als ich. Einmal musste ich sogar 5 Tage in den scharfen Arrest, weil ich einem Korporal sagte, das nächste Mal, wenn wir auf dem Schießplatz sind, wendest du mir besser nicht deinen Rücken zu. Ja, also, ihr seht, ich war zwar oft ein guter Zeuge für Jesus, aber sehr oft war ich auch ein schlechter, weil ich stand ja für Jesus. Ne? Ich repräsentierte Jesus in dieser Einheit, aber nicht gut. Okay, also das mal zusammengefasst, wir sind Zeugen von Jesus. Die Frage ist einfach, sind wir gute Zeugen oder sind wir schlechte Zeugen? Ist klar, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wollt ihr gute oder schlechte Zeugen sein? Wir alle wollen gute Zeugen von Jesus sein. Aber was genau bedeutet das? Was müssen wir tun, um gute Zeugen von Jesus zu sein? Aus dem Bauch heraus würden wir sagen, naja, ein guter Christ, ein guter Zeuge von Jesus, der lebt vorbildlich. Ne, der setzt sich für die Schwächeren ein, für soziale Gerechtigkeit, für den Umweltschutz. Er ist ehrlich, er ist authentisch, aber ja, er ist auch klar. Und wenn er dann mal gefragt wird, warum er so ein vorbildliches Leben lebt, dann gibt er Zeugnis für die Hoffnung, die in ihm lebt. Nun, das hört sich super an, aber das Ganze hat ein Problem. Ich kenne in meinem Umfeld diverse Leute, die genauso leben. Die sind ehrlich, die sind authentisch, die setzen sich für die Schwächeren ein, für soziale Gerechtigkeit, für den Umweltschutz, aber Jesus lebt nicht in ihnen. Die glauben nicht an Jesus. Also das kann nicht das Alleinstehungsmerkmal für einen guten Zeugen von Jesus sein. Aber was wollte denn Jesus von uns, wenn er sagt, wir sollen seine Zeugen sein hier auf dieser Welt? Oder wir werden seine Zeugen sein hier auf dieser Welt? Spannend ist, wenn wir die Parallelstelle dazu in der von diesem Text in der Apostelgeschichte anschauen. Es ist ja so, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat auch noch das Evangelium geschrieben, das Lukas-Evangelium. Und da beschreibt er genau dieselbe Szenerie. Also er sagt, Jesus hat die Jünger versammelt, er hat gesagt, ihr werdet in meinem Namen in die ganze Welt hinausgehen, ihr werdet in Jerusalem anfangen und die Kraft des Geistes wird auf euch kommen. Aber er hat hier noch zusätzlich was hingeschrieben. Und das ist für uns spannend. Lass uns das mal lesen. Also Jesus, der sagte zu seinen Jüngern, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünde empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr aber seid Zeugen für das alles. Also das ist die Parallelstelle. Aber hier kommt noch ein Aspekt mehr dazu. Jesus sagte seinen Jüngern, in seinem Namen oder in meinem Namen sollt ihr die Völker zur Umkehr aufrufen, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Also ein guter Zeuge von Jesus, der ruft die Menschen auf zur Umkehr. Und ihr Lieben, das ist doch genau der Kern des Evangeliums. Darum geht es doch im Evangelium. Kehre um von diesem Weg, den du ohne Gott gegangen bist. Komm mit all deinen Lasten, mit all deinem Mist, den du verbockt hast. Komm zu Jesus und bitte ihn um Entschuldigung dafür. Und wenn du das tust, dann wird Jesus deine Sünden ins äußerste Meer werfen. Der wird dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und dann wende dich ab von diesem Weg, den du vorher gegangen bist und folge diesem Jesus nach. Das ist die Botschaft, die ein guter Zeuge von Jesus in diese Welt hinausträgt. Ja, sagst du, aber ist das nicht ein bisschen extrem? Ist das nicht ein bisschen unausgewogen? Geht da nicht wieder einfach der Evangelist in dir durch, Gabriel, magst du sagen? Nein, ihr Lieben, die Bibel hat das gesagt, nicht ich. Da geht die Bibel in mir durch heute Morgen. Na, Jesus, der hat seinen Jüngern gesagt, geht hinaus in die Welt und predigt allen Menschen das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Das hat Jesus gesagt. Jesus sagte seinen Jüngern im Johannesevangelium, genauso wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat, so sende ich auch euch in diese Welt. Mit welchem Auftrag wurde denn Jesus in diese Welt gesandt? Er hat es selbst gesagt, er hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren sind. Das war sein Kernauftrag. Und Jesus sagte, genauso sende ich auch euch in diese Welt hinaus. Oder zum Beispiel der Paulus, der sagte, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Ne? 2. Korinther 5. Ein guter Zeuge ruft die Menschen zur Umkehr. Nun sagst du vielleicht, naja, das stimmt vielleicht, aber das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen von heute, die können doch mit Buße und Umkehr und Sünde überhaupt gar nichts mehr anfangen. Das löst bei denen doch eher Gegenreaktionen aus. Ne? Das Evangelium, das ist doch keine Drohbotschaft, sagst du. Das ist doch eine Frohbotschaft. Ja, mag sein, dass das Gegenreaktionen auslöst. Aber ihr Lieben, das ist nun mal die Botschaft, die wir haben. Es ist das einzige Evangelium, das wir haben. Es gibt nicht andere oder mehrere Evangelien. Denkst du, diese Botschaft, kehre um von deinem Weg, den du ohne Gott gegangen bist, glaubst du, diese Botschaft habe zur Zeit der ersten Christen keine Gegenwehr ausgelöst? Glaubst du, diese Botschaft sei zur Zeit der ersten Christen populär gewesen? Nein, diese Botschaft, die hat schon immer in all den 2000 Jahren Kirchengeschichte heftigen Widerstand ausgelöst. Aber ein Zeuge, ein guter Zeuge von Jesus, der ist eben auch bereit, für sein Zeugnisse Widerstand in Kauf zu nehmen, Nachteile in Kauf zu nehmen. Er verändert oder verwässert das Evangelium nicht, nur weil es bei vielen Menschen Augenrollen auslöst. Er ist auch bereit, für dieses Evangelium zu leiden. Ich meine zum Beispiel der Philippus, der beschreibt das so wunderbar in Philipper 1, da steht geschrieben, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Ist doch cool, oder? Also dieser Text, zuerst erschreckt er einen ein bisschen, aber dann merken wir, das ist ein Vorrecht, wenn es Gegenwind gibt, wenn wir gute Zeugen von Jesus sind. Das ist ein Vorrecht. Ich frage mich, wann haben wir als Gemeinde von Jesus hier in der westlichen Welt die Abzweigung verpasst? Wann haben wir als Gemeinden die Meinung entwickelt, Evangelisation müsse etwas sein, bei dem uns die Leute zujubeln? Und wenn es nicht so ist, dann sei diese Evangelisation nicht zeitgemäß oder vielleicht sogar falsch. Weißt du, dem guten Zeugen hat die Welt noch nie zugejubelt, nur dem schlechten. Das sollte uns zu denken geben. Dem guten Zeugen hat die Welt noch nie zugejubelt, nur dem schlechten. Die Welt jubelt dir nicht zu, wenn du ein guter Zeuge bist. Aber Gott tut es. Er jubelt dir zu. Und nicht nur Gott, der ganze Himmel bricht in Jubel aus, wenn sich nur ein sündiger Mensch abwendet von seinem Leben ohne Gott und Jesus zuwendet. So hat das Jesus selbst gesagt. Und das ist doch die Hauptsache. Das soll unser Ansporn sein, ihr Lieben. Okay, also das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und somit auch dir, er hat gesagt, du bist ein Zeuge von Jesus und du sollst den Menschen das Evangelium predigen. Als die Jünger das gehört haben, da werden sie erstmal leer geschluckt haben, vermute ich. Ne? Was? Wir sollen der ganzen Welt das Evangelium predigen? Wir sollen stellvertretend für Jesus hier auf dieser Welt bleiben und er geht jetzt zurück zu seinem Vater im Himmel? Man muss sich einfach mal vor Augen führen, was für eine schwache Truppe diese ersten Christen waren, diese Jünger. Ne? Was für eine schwache Truppe waren. Sie waren ängstlich. Die Bibel sagt, sie haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten vor den Juden. Ne? Sie waren ängstlich. Sie haben sich Vorwürfe gemacht, da bin ich sicher. Ne? Die haben sich selbst angeklagt, weil sie sind ja alle davongerannt, als Jesus verhaftet wurde. Allen voran Jesus. Allen voran Petrus, der da großmundig gesagt hat, wenn alle davonrennen, ich werde mit dir in den Tod gehen. Und dann kam das leiseste Windchen, Lüftchen, Gegenwind und er knickte sofort ein und hat Jesus verleugnet. Ja, die haben sich selbst Vorwürfe gemacht. Und ich glaube, die waren auch entmutigt. Und sie haben gezweifelt, war jetzt Jesus wirklich dieser Messias? Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, vielen von uns heute geht es insgeheim genauso wie diesen Jüngern. Wir wissen ja das alles eigentlich, dass Jesus uns als Zeugen hier auf dieser Welt zurückgelassen hat. Aber im Laufe der Jahre haben wir irgendwie die Dringlichkeit für diesen Auftrag verloren. Wir sind eben nicht mehr 18, frisch bekehrt und hängen einen grünen Fisch an die Kasernenwand. Wir haben irgendwie so ein bisschen diese Dringlichkeit verloren. Es berührt uns irgendwie nicht mehr, dass die Menschen alle verloren gehen. Oder gehen sie überhaupt alle verloren? Ist es wirklich so extrem? Ja, und wir haben auch schon so vieles ausprobiert, sind wir mal ehrlich. In der Vergangenheit, wie oft haben wir schon so Pro-Christ-Veranstaltungen oder Alpha-Kurse oder weiß ich was alles durchgeführt. Und irgendwie haben wir da nicht so die Frucht gesehen, die wir da erwartet hätten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ein bisschen müde geworden. Wir mögen nicht mehr jetzt wieder so eine Evangelisationskampagne. Einige von uns fühlen sich vielleicht auch einfach unfähig für diesen Dienst. Ich kann es nicht so mit Menschen. Ja, und wenn ich was sage, im Sportverein zum Beispiel, dann schnürt sich mir die Kehle zu und ich komme mir vor wie der letzte Idiot. Und wenn wir ganz ehrlich sind, oftmals haben wir einfach keinen Bock, das Evangelium weiterzusagen. Wir haben keinen Bock, Zeugen von Jesus zu sein. Es ist doch so viel bequemer, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen oder im Garten zu arbeiten. Nee, sind wir ehrlich, wir sind missionsfaul geworden. Ist es nicht so? Sehr oft fühlen wir uns da so gar nicht so viel anders als diese ersten Jünger. Wenn wir ehrlich sind, sind wir eine ängstliche, schwache, unfähige, missionsfaule und unwillige Truppe. Ist schockierend, ne? Aber also ich rede es da nur für mich, natürlich nicht für euch alle. Genau. Aber, und hier kommt das große Aber, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Ah, denkst du, Gott schenkt uns eine Kraft, sozusagen ein Dopingmittel, ne? So ein Zaubertrank, wie der Asterix jeweils, ne? Vom Miraculix bekommen hat, so ein Fläschchen Zaubertrank, wenn er eine spezielle Mission zu bewältigen hatte. Ich habe euch, ihr Lieben, eine Überraschung mitgebracht heute Morgen. Ich habe nämlich ein paar Dosen von dieser Kraft von Gott mitgenommen. Lasst euch nicht täuschen, sie sehen zwar ein bisschen aus wie Traubenzucker, aber sie haben es in sich. Lasst uns da mal ganz praktisch werden. Ich werfe die einfach mal so, halt nicht, dass ihr da irgendwie abgeschossen werdet. Macht die mal auf und nehmt mal so ein bisschen davon in euren Mund und wir schauen mal, wie sich das auswirkt. Meine Töchter haben gesagt, du musst das so machen, so empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Ist nur ein Spaß. Nehmt da mal ein bisschen, aber nicht alles. Ich würde nicht die ganze Dosis nehmen, nicht, dass da die ganze Versammlung jetzt da aus dem Ruder läuft, sondern nehmt die einfach mal auf die Zunge und dann schauen wir mal, wie das so wirkt. Ne? Habt ihr schon im Mund ein paar? Ich sehe noch nichts. Komisch. Bei Asterix ist doch das immer so, wenn die den Zaubertrank trinken, dann springen die so in die Luft irgendwie, oder? Und leuchten so. Aber irgendwie bei euch scheint das jetzt nicht so einzufahren. Ah, okay, der Erste. Sonst noch jemand? Nee, ihr Lieben, ich nehme euch natürlich alle auf den Arm. Und ich verrate euch ein Geheimnis heute Morgen. Gottes Geist ist kein Dopingmittel. Es ist kein Zaubertrankfläschchen, das du nur für spezielle Missionen bekommst. Wir lesen hier in der Bibel, Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Der Heilige Geist, höchstpersönlich, der kommt auf uns. Ne? Heute würde Jesus sagen, ihr habt Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, als der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Den Heiligen Geist, den gibt es nicht nur ein bisschen, so als ein Müsterli, eine kleine Dosis. Den Heiligen Geist gibt es nur ganz oder gar nicht. Ne? Und Gottes Geist, der kommt auch nicht nur für spezielle Zeiten zu uns auf Besuch, sondern er kommt, um zu bleiben. Wenn Gottes Geist in dir lebt, dann lebt er in dir, dann ist er da, egal wie du dich gerade fühlst, egal wie viel Bibel du in dieser Woche gelesen hast, egal wie oft du in den letzten Monaten in der Kirche warst, wenn Gottes Geist einmal in dich hereingekommen ist, dann bleibt der in dir. Ich wurde kürzlich bei einem Online-Bible-Study von jemandem gefragt, ja, aber wie kann ich denn diesen Geist bekommen, diese Kraft Gottes? Und das ist sehr einfach. Es gibt eine sehr einfache Antwort. Wir lesen das ebenfalls in der Apostelgeschichte, gleich ein Kapitel weiter. Da wurde der Petrus das auch gefragt und dann hat er gesagt, tut Buße, also kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn du also dein Leben Jesus anvertraut hast, dann kommt Gottes Geist in dich rein, höchstpersönlich, mit seiner ganzen Kraft und er lebt in dir. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was das bedeutet. Das ist Gottes Geist, diese Kraft Gottes, die lebt in dir. Gottes Geist, das ist diese Kraft, die das Meer von Mose geteilt hat. Gottes Geist, das ist diese Kraft, die die Mauern von Jericho zum Einstürzen gebracht hat. Gottes Geist, das ist diese Kraft, die den Stein von David direkt auf die Stirne von Goliath gelenkt hat. Gottes Geist, das ist diese Kraft, die den toten Jesus wieder neu zum Leben erweckt hat. Und diese Kraft, die lebt in dir, heute Morgen, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, möchte ich uns alle ermutigen, lass uns beiseite treten und lass uns diesen Geist, der in uns lebt, wirken in unserem Leben. Lass uns ihn zum Zuge kommen. Ja, wir Menschen, wir sind schwach, wir sind ängstlich, wir sind missionsfaul. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir oftmals einfach keinen Bock, Zeugen von Jesus zu sein. Aber ich sage dir, Gottes Geist, der in dir lebt, der hat Bock. Der hat Bock. Ich sage dir, er hat die Dringlichkeit nie verloren. Er hat niemals aufgehört, über die Menschen da draußen in Zürich zu weinen. Niemals. Es berührt ihn zutiefst, dass die Menschen hier in dieser Stadt verloren gehen. Dass eine ewige Hölle auf sie wartet. Und für mich bedeutet das, ich muss mich nicht zuerst geistlich hochpushen, bevor ich irgendwie in der Straßenbahn jemanden segnen kann oder jemandem ein Traktat in die Hände drücken kann oder jemandem von Jesus erzählen kann. Ich muss mich nicht hochpushen. Es ist egal, wie ich mich fühle, weil ich weiß, Gottes Geist in mir, der fühlt es, ne? Der will. Der empfindet es, es liegt nicht an mir. Gott hat ein Anliegen für die Menschen da draußen. Und Gottes Geist ist auch nicht entmutigt oder müde geworden. Nein, weil er sieht, was es wirklich gebracht hat in den vergangenen Jahren, was wir an evangelistischem Effort gebracht haben. Wir sehen manchmal nur so das gerade Sichtbare, aber Gottes Geist sieht, was es bewirkt hat, als wir das Evangelium das letzte Mal verkündet haben. Und er weiß, dass kein Wort leer zurückkommen wird. Gottes Geist ist diese Kraft in uns, die unser Zeugnis überhaupt erst fruchtbar oder wirksam macht. Er ist ja der größte Evangelist überhaupt, der Heilige Geist. Von ihm heißt es, dass er die Menschen von ihrer Sünde überführt. Für mich bedeutet das, ich stehe nicht mehr unter Erfolgsdruck in der Evangelisation. Mein Auftrag ist es einfach, den Menschen das Evangelium zu bezeugen. Aber Gottes Geist überzeugt die Menschen. Das ist das, was er in mir tut. Das ist sein Job. Und das entspannt mich total, weil ich weiß ja, er lebt in mir. Und wenn ich unterwegs bin und ein Zeuge bin, dann wirkt er durch mich und er überführt die Menschen. Und soll ich euch was verraten? Gottes Geist, der hat immer Bock. Der chillt zwar auch gerne mit dir auf dem Sofa und arbeitet gerne mit dir zusammen im Garten, aber noch viel mehr geht er gerne mit dir raus zu den Menschen und ja, ist ein Zeuge von Jesus. Ja, so ist der Heilige Geist. Hast du das gehört? Der größte Evangelist der Welt, der lebt in dir, jetzt gerade in diesem Moment. Wie kannst du sagen, ich bin müde? zu diesem Thema Evangelisation. Wie kannst du sagen, ich bin entmutigt, schwach, unfähig oder lustlos? Gottes Geist lebt in dir und er hat richtig Bock. Deswegen tritt beiseite und lass ihn durch dein Leben wirken. Und ich sage dir, wenn du das tust, wenn wir das tun, dann wird Großes geschehen. Es ist doch wirklich erstaunlich, was diese schwache Truppe, was die Christen in den letzten 2000 Jahren alles gemacht haben. Zu was diese schwache Truppe fähig war. Nachdem die ersten Jünger vom Geist Gottes erfüllt wurden, da fingen sie an, den Auftrag von Jesus auszuführen. Der Petrus, der predigte das Evangelium in Jerusalem und tausende Menschen kamen zum Glauben. Der Philippus, der ging nach Samarien und löste eine Erweckung aus. Der Paulus, der ging schon weiter nach Kleinasien und nach Griechenland und baute dort Gemeinden. Und wir heute in der Viva-Kirche, aus ihrer Perspektive, wir verkünden das Evangelium an den Enden der Erde. Ist doch fantastisch. Ist doch fantastisch. Ihr Lieben, wir sind Zeugen von Jesus. Wir sind es. Die Frage ist einfach, sind wir gute oder schlechte Zeugen? Gottes Geist, der in uns lebt, der hilft uns, gute Zeugen von Jesus zu sein. Deswegen lass uns beiseite treten, immer wieder neu. Und diesen Geist Gottes in uns wirken lassen und machen wir ihm Platz und lassen wir ihn wirken. Amen.